Deutschlandfunk Interview.
Der Chef der Vereinten Nationen, der hat natürlich den russischen Angriff auf die Ukraine unlängst verurteilt. Echte Friedensinitiativen gibt es aber bislang von ihm noch nicht. Heute nun, 2 Monate nach Kriegsbeginn, da reist Antonio Guterres nach Moskau, im Anschluss dann nach Kiew. Und das auch erst, nachdem in der vergangenen Woche ehemalige hochrangige UNO-Funktionäre, 200 an der Zahl, in einem offenen Brief endlich mehr Präsenz von ihm gefordert haben. Schließlich sind die Vereinten Nationen jene Organisation, die den Weltfrieden und die internationale Sicherheit wahren will. Welchen Beitrag diese Reise dazu leisten kann und welchen Beitrag er von Deutschland erwartet, darüber kann ich jetzt mit Christoph Heusgen sprechen, lange Sicherheitsberater der früheren Kanzlerin und zuletzt ständiger Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen. Er leitet außerdem die Münchner Sicherheitskonferenz, ein weltweit angesehenes Dialogforum für Außen- und Sicherheitspolitik. Guten Morgen, Herr Heusgen.
Guten Morgen, Frau Zerwack.
Erst Moskau, also dann Kiew. Ist das die richtige Reihenfolge?
Also darüber kann man streiten, aber das ist nicht wesentlich. Es ist zum ersten Mal jetzt, dass Guterres die internationale Bühne wirklich betritt. Und das ist ein wichtiges Signal. Es ist so, dass Russland die Vereinten Nationen geringschätzt. Guterres hat sich übrigens, wie ich aus Kollegenkreisen in New York gehört habe, lange bemüht, überhaupt einen Telefonkontakt herzustellen. Und Putin hat diese Anrufsversuche erst gar nicht beantwortet. Die Tatsache, dass er jetzt dorthin reist, ist schon mal wichtig. Nochmal zurück zu den Vereinten Nationen, das wichtigste weltweite Gremium für die Lösung von Problemen aller Art. Russland hat immer wieder eine große Geringschätzung der Vereinten Nationen ausgedrückt. Es hat ein Veto im Sicherheitsrat gegeben. Putin hat sich auch nicht davon abhalten lassen, dass in der Generalversammlung 141 Staaten seinen Einmarsch in die Ukraine verurteilt haben. Er war nur noch unterstützt von Weißrussland, von Nordkorea, Eritrea und von Syrien. Das war alles. Er verletzt die Charta, die internationalen Menschenrechte, das humanitäre Recht. Also er hat eine Geringschätzung der Vereinten Nationen. Umso wichtiger ist es aber jetzt, dass er jetzt tatsächlich sich dann doch unter Druck fühlt von der internationalen Gemeinschaft und Guterres empfängt. Mhm. Und dass Guterres, um Ihre Frage zu beantworten, als erstes dorthin geht, es geht ihm ja darum, dass er etwas bewirken wird. Und er ist natürlich in engem Kontakt mit dem Botschafter der Ukraine in New York und die wissen genau, was er macht. Aber dass er dorthin geht, ist eine Geste von seiner Seite, weil er natürlich alles versuchen will, um das zu erreichen, was Sie eben ja schon angekündigt haben, nämlich zu versuchen, endlich einen Waffenstillstand zu bekommen, dass man in Mariupol die dort festsitzenden Zivilisten und Soldaten rausholen kann, dass einfach der Krieg eingedämmt wird. Und das ist ein wichtiges Signal.
Lassen Sie mich da vielleicht mal eine Zwischenfrage stellen, Herr Heusgen. Also jetzt ist die Frage, also erstmal kam die Kritik an der Reisereihenfolge, die kam ja aus der Ukraine. Jetzt sagen Sie, die Geringschätzung an den Vereinten Nationen, die ist ganz offensichtlich im Kreml. Dass Putin keinen Frieden will, das weiß sicher auch UN-Generalsekretär Guterres. Was kann denn unter diesen Vorzeichen seinen Besuch wirklich bewirken? Mit was kann er nach Hause fahren oder dann in die Ukraine weiterreisen?
Also wir dürfen uns nicht zu viel erwarten. Wie gesagt, dass er dort empfangen wird, dass Putin sich mit ihm hinsetzt, was er bisher eben abgelehnt hat, mit ihm zu sprechen, das ist schon mal wichtig. So, und dann wird daraus hoffentlich ein Prozess werden, dass man darauf vereinbart, dass man weiter im Gespräch bleibt. Auch er wird ja auch dafür, wird ja auch sehr darauf drängen, dass der UN-Menschenrechtskommissar, der Flüchtlingskommissare, alles UNO-Mitarbeiter, dass die endlich Gehör finden und dass etwas für die Menschen vor Ort erreicht werden kann. Also es ist der Beginn eines Prozesses. Ich glaube nicht, dass Putin dann wirklich will, dass Guterres anschließend sagt, ich war erfolglos, wir haben nichts erreicht, denn dann steht er ja weiter in der Ecke. Er versucht ja irgendwie, versucht Putin ja aus dieser Ecke herauszukommen, sonst hätte er ja weiter seine harte Linie durchgehalten.
Und manövriert sich gleichzeitig weiter hinein, indem er gestern deutsche Diplomaten, 40 an der Zahl, ausgewiesen hat. Also die sind offensichtlich in Moskau nicht mehr erwünscht. Überraschend kommt dieser Schritt ja sicherlich nicht. Aber wie erklären Sie sich das Timing?
Ja, ich würde da jetzt nicht zu viel rein interpretieren. Es war erwartet worden, nachdem die hier ansässigen KGB, FSB-Spione ausgewiesen worden sind, dass er das jetzt irgendwann beantwortet, dass er das jetzt gemacht hat. Vielleicht hat das etwas mit der Diskussion zu tun, die Sie ja schon in der Sendung bisher aufgearbeitet haben, dass er versucht, Druck auf Deutschland auszuüben hier, dass wir keine Waffen liefern und so. Wir werden es nochmal irgendwie ins Boxhorn jagen. Aber es kann auch sein, dass das einfach so mit der russischen Bürokratie zusammenhängt, dass jetzt die Entscheidung gefallen ist. Da will ich jetzt nicht zu viel reininterpretieren.
Ein Schritt, der auf jeden Fall Stunden nur kommt, bevor der US-Verteidigungsminister zu einer Konferenz auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein eingeladen hat. Da wird ja auch die Bundesverteidigungsministerin da sein. Man kennt Sie, Herr Heusgen, auch als Mann der starken Worte gegenüber Deutschland, der da eine starke internationale Rolle auch fordert. Gelingt das der Bundesregierung aktuell?
Also ich glaube, dass die Bundesregierung das Richtige macht. Das Problem ist, und das hört man eben auch, wenn man mit Kollegen oder ehemaligen Kollegen spricht, wir machen das Richtige, aber wir machen es immer ein bisschen spät. Also wenn es darauf im Hinblick auf Nord Stream 2 Suspendierung, im Hinblick auf Waffenverkäufe, im Hinblick auf SWIFT, im Hinblick auf Energielieferungen, jetzt was Kohle anbelangt zum Beispiel. Wir haben immer alles erstmal kategorisch ausgeschlossen und dann hinterher machen wir es doch. Und da wünscht man sich von der viertgrößten Wirtschaftsnation der Welt, vom größten Land in Europa, dann doch etwas mehr Führungsrolle, dass wir vorangehen. Aber lassen Sie mich das auch sagen, wir haben über die Jahre hinweg der Ukraine große Wirtschaftshilfe gemacht. Und was jetzt gegeben, was wir jetzt in Deutschland sehen, auch mit der Aufnahme von Flüchtlingen, ein Maß von Solidarität, was wirklich seinesgleichen sucht. Also wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wie gesagt, von der viertgrößten Wirtschaftsnation der Welt, von der größten, wirtschaftsstärksten, politisch wichtigsten Land in Europa wird Führung auch erwartet.
Bundeskanzler Scholz hat seine Zurückhaltung ja gerade bei der Frage, direkte Waffen an die Ukraine liefern, ja oder nein, damit begründet, keinen dritten Weltkrieg provozieren zu wollen, keinen Atomkrieg. Nach den jüngsten Drohungen nun, die wir aus dem Kreml hören, des russischen Außenministers, trauen Sie sich da eine Einschätzung zu, wo in Moskau der Kipppunkt liegt für eine nukleare Eskalation?
Ich glaube, keiner will einen dritten Weltkrieg. Das wollen die Amerikaner nicht, das wollen die baltischen Staaten nicht, das will in Europa niemand. Es ist ja letztlich das Damoklesschwert, unter dem wir während aller Jahre des Kalten Krieges gelebt haben. Das will keiner. Was wichtig ist, ist, dass die NATO, das Bündnis zusammensteht, dass wir das gemeinsam machen, dass wir mit einer starken Front gegenüber diesem Zivilisationsbruch stehen, den Russland, den Putin begangen hat. Und da ist die Gemeinsamkeit ganz, ganz wichtig. Deswegen ist dieses Treffen in Ramstein wichtig. Da muss ein geschlossenes Signal herausgehen. Nein, wir akzeptieren nicht, dass Putin mit den Grundlagen des internationalen Rechtes bricht und jetzt mit Drohung versucht, hier seine Kriegsziele weiter umzusetzen.
Unter dem Eindruck, dass nun auch Finnland und Schweden in die NATO wollen, und da soll es ja jetzt, wie wir hören, schnell gehen, inwieweit verändert der Ukraine-Krieg da an dieser Stelle die internationale Sicherheitsarchitektur und auch die Rolle der NATO?
Ja, die wird absolut verändert. Die NATO hatte ja zwar immer und hatte im Kalten Krieg die Verteidigung des NATO-Gebietes als oberstes Ziel. Das ist in den letzten Jahren etwas verloren gegangen. Da wurde mehr im Hinblick auf Friedenssicherungsoperationen, Partnerschaften Wert gelegt. Ich glaube, dass diese Bündnisverteidigung jetzt wieder ganz oben auf der Tagesordnung steht. Und wenn Länder wie Finnland und Schweden jetzt auch unter das Dach der NATO schlüpfen wollen, ist das ein ganz wichtiges Signal.
Es gab in den vergangenen Tagen so einige Interviews großer Staats- und Regierungschefs in Europa. Auch Emmanuel Macron hat kurz vor seiner Wiederwahl vor einem Atomkrieg gewarnt. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass Europa eben neben seiner Politik des Drucks auf Russland und der Sanktionen weiter auch mit anderen Partnern noch im Gespräch bleiben muss, damit eben nicht nur immer USA und EU sozusagen den Druck auf Russland aufrechterhalten, also am Persischen Golf, in Indien, in China. Erleben wir da gerade eine Art Zersplitterung der Welt, wie Macron es befürchtet?
Nein, da hat Macron einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt. Wir sagen ja immer, dass wir, es ist jetzt hier der Westen ist gegen Russland oder der Westen gegen den Osten. Und wir müssen aus dieser Logik wegkommen. Wenn Sie in den Vereinten Nationen mit den Kollegen reden, dann sagen die immer, ja, was da jetzt gerade passiert zwischen Russland und USA, das ist so ein bisschen noch die Fortsetzung des Kalten Krieges. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir klar machen, es handelt sich hier nicht um einen Ost-West-Konflikt. Hier handelt es sich darum, dass ein Land, nämlich Russland, gegen das internationale Recht verstößt, gegen die Charta der Vereinten Nationen. Und wir müssen mit allen Ländern, die auf internationales Recht Wert legen, die die Probleme, die wir weltweit sehen, eben auf der Grundlage der Vereinten Nationen, der Charta regeln wollen, dass wir zusammenhalten. Das ist kein Ost-West-Konflikt, das ist ein Konflikt, wo die Staatengemeinschaft gegen Russland steht. Und deswegen müssen wir auch bei unserer Politik ausdehnen, müssen mit anderen Ländern, in Ländern anderer Kontinente reden, um für uns auch dort Alliierte zu gewinnen, die mit uns gemeinsam das internationale Recht verteidigen. Also von daher ist es wichtig, dass wir hier nicht nur auf die NATO schauen. Das ist natürlich das wichtigste Verteidigungsbündnis für uns, aber es geht ja um mehr. Es geht darum, wer besteht, gewinnt den internationalen Wettkampf der Systeme? Sind es die Demokratien oder sind es Länder, die autoritäre, totalitäre Herrschaften befürworten?
Christoph Heusgen, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Herr Heusgen, besten Dank für das Gespräch hier bei uns in den Informationen am Morgen.
Gerne, Frau Zerback.